Habt ihr schon gehört? Bei DreamWorks soll eine neue Shiwa-Serie in Arbeit sein.
Ja, cool. Ich bin mal gespannt, wie die so wird.
Bestimmt ganz modern.
Wie meinst du das?
Na, die können das doch nicht so machen wie in den 80ern. Die Leute heutzutage sind doch schon viel weiter und abgeklärter als damals.
Ja, okay, das stimmt.
Ja gut, aber auf jeden Fall müssen drei Sachen unbedingt enthalten sein. Nämlich Humor, Magie und...
Sinnlose Gewalt.
Genau! Was?
Sinnlose Gewalt. Oder glaubt ihr, dass die noch irgendwen hinterm Ofenrohr hervorholen können, wenn die Serie nicht mindestens auf dem Level von Game of Thrones läuft?
Naja, also ich.
Nix mehr mit Robotern. She-Ra killt reihenweise lebendige Gegner.
Ja, das ist jetzt aber nicht.
Ja, und der Hordak, der reißt direkt in Folge 1 dem Bo das Gedärm raus, damit jeder weiß, was Sache ist. Und dem Mantenna, dem schneiden sie beide Ohren ab, weil er gehört hat, dass die Glimmer heimlich mit dem Leech pimpert. Und den Grislor, ja, dem Grislor, den ziehen sie bei lebendigem Leib das Fell ab, damit er verrät, wo Hordak den Magna-Strahler versteckt hat.
Matthias.
Und die She-Ra, die hängt sich das Fell um ihre blutbesudelte, nackerte Haut.
Matthias.
Während mir Mister mit dem Dreizack dem Imp den Kopf absägt.
Matthias.
Und den dann isst.
Matthias.
Was denn?
Junge, du bist völlig außer dir.
Alter, ich weiß ja, dass du auf die neue Game of Thrones Staffel wartest. Aber sich so da reinzusteigern, ey, die neue Shiva-Serie soll doch wieder ein Cartoon werden.
Oh, ach so, ja, dann muss die natürlich anders sein, als ich dachte.
Ja, ganz genau. Sowas wie Bo ausweiden, das geht nämlich mal gar nicht.
Eben.
Dem wird das Herz rausgeschnitten.
Was?
Was?
Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Heute spekulieren wir darüber, welche Classics und Filmation-Figuren von Super 7 wohl als nächstes enthüllt werden.
Unsere News sind heute mit gutem Grund sehr Shira-lastig.
Und bei den Hörerfragen geht es endlich um etwas wirklich Wichtiges: um mich!
Puh, wollt ihr das echt bringen, Jungs? Wenn er die Frage liest, wird er bestimmt wieder cholerisch.
Cholerisch? Ich? Wieso denn?
Ach, schon gut.
Geht's etwa schon wieder um den Masters-Kinofilm oder was? Weil, wenn ja, dann garantiere ich hierfür nichts mehr. Dann flipp ich aus. Ich schwat hier jeden in jede Ecke, ja? Ich hau echt zu.
Ja, das alles und noch mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 119 des Himänischen Quartetts mit den Teppers of PE, Wiley aka Funko Vogel,
Melko 23 aka Sideshow Köstler
und dem tiefenentspannten The Formless One aka Pop Television folgen.
Viel Spaß!
Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Ja, Jungs, ich habe für euch jetzt etwas Tolles, weil in der letzten Folge hatten wir doch mal von Gordon gehört, dass er das Geheimnis um Trapjaws fehlenden Unterkiefer auf dem Carpeg-Motiv rausgekriegt hatte, oder? Könnt ihr euch noch erinnern?
Ja.
Ja.
Genau, also ich habe jetzt auch was rausgefunden, nämlich warum Faker nicht in Deutschland erschienen ist.
Oh,
das ist eine ganz simple Geschichte, weil ich habe mit meinen Kindern neulich abends mal drüber geredet gehabt mit englischen Wörtern, dass die halt in den 80er Jahren ja teilweise noch irgendwie so eingedeutscht oft gekommen sind, gerade die Masters-Namen in den Hörspielen ja auch immer so eingedeutscht kamen wie Whiplash, Triclops und sowas und Trapjaw war Trapjaw und sowas. Und die Kinder fanden das total lustig und haben dann wirklich alle He-Man-Namen irgendwie durchgespielt. Ja, die She-Ra, der He-Man und sowas haben sie gemacht, der Merman, der Zodak. Und da habe ich gesagt, ja, Zodak war auch so in den Hörspielen. Und das hat sich immer weiter angesteigert, bis mein Sohn gekommen ist. Ja, und dann gibt es ja auch noch den Fucker. Ja, Moment, wer ist denn das? Ja, der Faker natürlich, der Facker. Und das ist doch ganz klar. Da muss Mattel Deutschland irgendwann gedacht haben, ah ja, der blaue Himmel, gar nicht so schlecht. Wie heißt der? Facker. Oh ne, das können wir nicht rausbringen. Und genau das war's. Ah. Macht Sinn, oder?
Wieder eine Urban Legend, glaube ich.
Wäre doch außerdem Faker und nicht Facker, weil er wird ja nur mit K geschrieben und nicht mit CK.
Ja, aber das wäre dann nicht so lustig gewesen, Gordon. Ja. Ich glaube, deswegen hat mein Sohn das so ausgesprochen. Aber ich fand die Idee irgendwo doch von Grundplot her ganz interessant. Aber um mal von dem, was ich natürlich nicht ernsthaft glaube, dass das damals der Beweggrund war, um da mal das rüberzuspinnen, hattet ihr eigentlich als Kinder auch irgendwie so typische Masters-Namen, die ihr stark eingedeutscht ausgesprochen habt, bis ihr mal erfahren habt, wie die eigentlich wirklich ausgesprochen werden?
Ja, naja, ich hatte es ja im letzten Podcast schon gesagt, ne? Trap Jaw war bei uns eben immer Trap Joe.
Also ja, das fand ich schon geil.
Ne, dass der ja halt irgendwie diesen Namen bekommen hat. Bei Faker war es übrigens witzigerweise tatsächlich so, dass mein Cousin und ich den immer auf den Cross-Sell-Arts auf den Mini-Comics ja gesehen hatten. Und da habe ich dann meine Mutter immer gefragt, weil damals war ich, keine Ahnung, 4 oder 5, konnte natürlich noch nicht besonders gut lesen. Und dann hat sie mir das halt auch immer vorgelesen. Da hat sie halt auch immer Faker vorgelesen. Und ich habe mich halt immer gewundert, wer das eigentlich ist so. Und habe das irgendwann mit dem Wort Fakir gleichgesetzt. Ja, und habe dann immer irgendwie gedacht so, ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein Zauberer oder sowas sein. Und deswegen hat er irgendwie blaue Haut oder irgendeinen Quatsch. Und sieht deswegen wahrscheinlich so aus wie He-Man oder irgendwie sowas. Aber nachdem der natürlich dann immer weniger aufgetaucht ist, war das erstmal wieder weg, bis dann halt irgendwann dieser Comic kam mit Scareglow Ninja und dem zweiten Wave Faker. Und da war das dann auch irgendwann klar. Ich glaube, irgendwie sind wir auch irgendwann an den richtigen Namen geraten. Weiß jetzt gar nicht, ob es durch die Zeichentrickserie kam oder wodurch. Aber auf jeden Fall wurde dann, kamen wir irgendwann dahinter, dass er dann halt auch Faker heißt und eben nicht Faker.
Ja, aber das ist auch geil mit dem Fakir. Ich kann mir das wirklich vorstellen, so He-Man versus Fakir.
Ja, klar.
The Brother of Neptune.
Naja, und ansonsten sind natürlich immer solche Sachen gewesen, ne, wie Saurod oder so, ne? Der ist natürlich nicht Sorod oder so gewesen, das ist ja klar, ne? Das war Bashasaurus ist halt auch Bashasaurus gewesen, ja, weil man das natürlich eingedeutscht ausgesprochen
hat. Na, bei dir, Matthias, gab's da auch sowas?
Wir waren eigentlich sehr Hörspiel geprägt, was die Aussprache geht. Also haben wir eigentlich auch immer Triklops gesagt und
Bashasaurus. Einen wichtigen habe ich noch, Moosman.
Moosman. Moosman, ja. Oh ja.
So ja, Stinkor heute. Ja, Moosman war ja eben nicht Mossman. Und was auch noch ganz wichtig ist, was heute noch einige sagen, Beanman. Weil alle sich Bassoff nicht merken konnten.
Echt?
Ja.
Na, wir haben schon Bassoff gesagt.
Eigentlich. Und das waren richtig viele bei uns. Die meinten dann immer alle Beanman.
Ja, kein Witz. Ja, und ja, also das war bei uns eher der Buzzoff.
Ja, das war nicht bei uns. Butzhof. Also das ging hier wirklich über die Insel. Also wenn mich heute noch einer fragt, hattest du denn auch Beanman? Sag ich, ja. Ich hatte auch. Das ist eigentlich immer geil, weil ich mich dann automatisch wieder in die 80er zurückversetzt fühle.
Boah, das habe ich nie gehört, aber es hört sich super geil an. Beanman. Ich sehe jetzt auch Rowan Atkinson vor mir, muss ich dazu sagen.
Ja, genau.
In Fellhosen. Beanman. Nach Stand war das nächste Crossover. Oh, geil. Ich habe zum Beispiel auch Dragstore gesagt zu Dragstore. Mhm. Bis ich halt das Hörspiel dann bekommen habe, wo es ja ordentlich gesagt wurde. Aber was gab es dann noch? Spycore, der wurde bei uns auch oft als Speakore ausgesprochen.
Ja.
Das wurde ja auch in den Hörspielen irgendwie nie erklärt. Also war das dann ewig so, ja, der Speakore.
Ja, genau.
Genau.
Ja, so viel mal ein bisschen zu englischen Namen und ihrer falschen deutschen Aussprache. Kommen wir doch mal direkt zu der heutigen Q&A mit den Hörerfragen. Da haben wir direkt mal als erste Frage etwas vom Wattwurm. Ich finde den Usernamen einfach immer noch genial. Wattwurm. Awesome. Jedenfalls sagt er, durch den letzten Podcast kam mir ein Gedanke zu Trapjaw oder Trapjaw oder Trapjoe. Wieso hat er, also wieso hat Trapjaw überall blaue Haut und nur sein Gesicht ist grün? Gab es dazu seitens Mattel oder anderen Quellen schon in den 80ern eine offizielle Erklärung? Ja, Jungs, wisst ihr irgendwas? Gab es in den 80ern mal eine Erklärung zum grünen Gesicht oder wurde es vielleicht auf dem Pausenhof auch mal besprochen?
Also offizielle Erklärung gab es, glaube ich, nicht. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern und habe ich jetzt auch in den späteren Jahren nichts gelesen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass ihnen halt die Farbkombination gepasst hat, dass es halt so fremdartig, böse und mit einem Wiedererkennungswert dient, diese Farbkombi grün-blau, dunkelrosa. Und es, andere, ich glaube, eine richtige, so eine kanonische Erklärung gab es in den 80ern nicht, weil das Minicomic hat ihn ja in komplett anderen Farben gezeigt und das wäre ja dann das Einzige gewesen. Mir ist auch nichts anderes bekannt.
Also ich weiß auch nichts von irgendwelchen Comics, abseits davon, dass da irgendwie mal eine Origin-Story war. Natürlich könnte man jetzt genauso die Frage stellen, ja, warum hat Man at Arms einen grünen Körper und hautfarbenes Gesicht? Ne? Da kann man dann wahrscheinlich auch sagen, ja, der hat halt einen Anzug an und oder eine Rüstung und das ist halt die Erklärung, die es, wenn überhaupt, dann auch bei uns für Trapjaw gab. Aber wirklich hinterfragt habe ich das als Kind auch nicht.
Ich muss auch sagen, hinterfragt wurde es bei uns auch nicht. Ich habe allerdings die Gelegenheit beim Shop vergriffen und während ihr jetzt geredet habt, in mein Regal gegriffen zu Masters of the Universe Character Guide.
Ah, ja, da ist hier die Schleichwerbung.
Wieso Schleichwerbung? Übrigens gibt es den immer noch auf Amazon zu bestellen und er ist Platz 1 auf der Diamond Comic Liste für Mai. Finde ich super. Und auf Seite 245 findet man die Vintage-Sachen zu Trapjaw. Dort steht auch nichts über sein Gesicht. Also das ist tatsächlich eines der 80er-Mysterien. Und nur bei 2000X wurde das dann erklärt, wo sein Gesicht durch Skeletors magischen Strahl halb weggeätzt wurde.
Tja, so ist das.
Ja, so viel zur Schleichwerbung. Also, wie gesagt, in den 80ern wurde das Gesicht nicht weiter erklärt. Der nächste User ist Alex134 oder 134, der fragt, wie wäre es, wenn man mal ein PE Crips machen würde? Also bei euch oder Usern, die da Bock drauf hätten, wäre doch mal eine witzige Sache. Ja, Crips, Matthias, du hast dich damit schon beschäftigt, als er die Frage im Forum gestellt hat. Erklär doch mal kurz für die Hörer, die jetzt auf dem Schlauch stehen, was wäre das überhaupt?
Ja, das wäre ein Rundgang durch das Haus oder die Sammlungszimmer. Also kurz zum Begriff, das ist, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber es gab mal ein MTV Cribs, also eine Show, wo man bei Berühmten durch ihre riesigen Anwesen gegangen ist und dann schön neidisch werden konnte, was die für tolle Häuser haben und wie viele Pools und wie viele Zimmer. Und grundsätzlich, ich habe da ja, glaube ich, auch schon im Thread geantwortet. Also grundsätzlich kann mir das schon vorstellen, dass ich da mal mein Sammlungszimmer herzeige, wenn es denn mal fertig ist, was jetzt 2 Tage nach dem Umzug mehr als utopisch ist.
Ja. Also ich fänd die Idee auch ganz lustig. Ich glaube, bei anderen Usern wird es ein bisschen schwierig, weil wir dann jeweils mit irgendeinem Video-Equipment zu den Usern fahren müssten oder die es einschicken müssten. Von uns selber, also Matthias hat ja jetzt schon positiv dazu geantwortet, wenn ich irgendwann mal das technisch auf die Reihe bekommen würde, könnte ich mir das bei mir auch vorstellen. Dann auch wahrscheinlich erst in meinem neuen Heim. Bei mir sieht auch der Teuerung im Moment etwas chaotisch aus, nachdem ich allein die halbe Moto Classics Sammlung irgendwo rumliegen habe, nachdem ich wieder Teuerung mache. Aber grundlegend finde ich die Idee nicht verkehrt. Dann Frage Nummer 3 von unserem Stammfrage, um es mal so zu sagen, dem User Fleischmann. Hat einer von euch schon mal eins der Hörspiele aus den ausländischen Steig ein in die Welt der Giganten Tupacs gehört? Also es geht ja konkret darum, dass das Hörspiel Sternenstopp auch auf Holländisch und Französisch erschienen ist, weil die Kassetten wurden ja auch von Europa hergestellt und nutzten sogar den uns bekannten Soundtrack. Hat mal von euch jemand reingehört?
Nein.
Warum Warum sollte ich da auch reinhören? Ich verstehe es eh nicht. Also ich meine, ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber ich glaube, mein Wortschatz ist dafür dann in dem Moment zu begrenzt, als dass ich mir dann da nicht irgendwie großartig was anhören müsste. Ja, und Holländisch, ich glaube, das wäre für mich wahrscheinlich dann auch eher unfreiwillig komisch.
Ja, vielleicht wäre es auf Luxemburgisch mal interessant gewesen, aber ich habe es auch tatsächlich nicht reingehört. Holländisch habe ich tatsächlich als Kind noch halbwegs verstanden, weil bei uns halt extrem viele Holländer einen Gutteil des Jahres da waren. Aber Französisch habe ich leider in der Realschule nie genommen. Das bereue ich ehrlich gesagt bis heute. Und ich überlege tatsächlich ernsthaft mal einen Französischkurs zu belegen auf der Volkshochschule oder sowas. Und dann wäre natürlich dieses Hörspiel das allererste, was ich dann wahrscheinlich mir mal anhören würde, um meine neuen Sprachkenntnisse auszutesten. Aber bis dato leider nein.
Also ganz ehrlich, ich habe damals Französisch abgewählt in der Schule und ich habe es bis heute nicht bereut.
Ich habe es bereut, es nie gewählt zu haben. Ich hatte Mathematik, Naturwissenschaften und Werken. Ich habe zwei linke Hände, bin noch Linkshänder, war da absolut kacke. Mathematik habe ich schon normal nicht kapiert und dachte irgendwo, ja, Jungs müssen diese Fächer belegen und ja, vergeudete Zeit. Wie ein Gutteil dieser Fächer. Aber egal. Die nächste Frage kommt auch von User Fleischmann. Der meint, ihr habt vor einigen Folgen im Quartett mal die Idee gehabt, bei Interesse eine Non-Motu-Sonderfolge zu machen, in der ihr eine andere Toyline ins Visier nehmt. Ich glaube, wir hatten gar nicht von einer Sonderfolge geredet, sondern ob wir das allgemein reinnehmen müssen. Mhm. Jedenfalls meint er, ob diese Überlegungen noch auf dem Tisch oder schon in der Tonne seien.
Ich habe da generell kein Problem mit. Warum nicht? Ob man jetzt eine Sonderfolge einfach mal über Turtles oder Bravestar oder Thundercats oder, keine Ahnung, Ring Raiders macht, ja, das wäre mir grundlegend wurscht. Kann man sicherlich machen. Ich bin aber auch nicht abgeneigt, einfach mal im Quartett so mal ein paar andere Toy-News oder vielleicht auch Oldschool-Sachen zu besprechen. Ich finde sowas immer interessant. Also ich kann mich halt auch dafür begeistern. Ich habe ja nun auch nicht nur eine Sammlung, die nur aus Masters besteht, sondern eben auch viele andere Sachen und deswegen habe ich damit kein Problem, aber ich kann auch damit leben, wenn man den Himanischen Quartett-Podcast halt grundlegend beim Masters behält. Also für mich ist da alles offen.
Ja, also grundsätzlich besonders Bravestar wäre ich tatsächlich auch mal sehr interessiert an der Folge, das fände ich mal ganz lustig. Ja, auch Mask gern mal, aber wenn es dann so My Turtles, da bin ich einfach nicht so, die interessieren mich nicht so, aber wäre ich auch dabei. Aber das würde ich jetzt einfach mal von der Masters of the Universe, wie auch immer, Entwicklung, Newsdichte auch vielleicht mal abhängig machen. Das ist nochmal kurz mal über saure Gurkenzeit ist, dann kann man da immer sowas einschieben.
Saure Gurkenzeit ist gut. Ja, ich sehe es ähnlich wie Gordon. Ich habe ja auch mehrere Interessen, nicht nur Masters of the Universe. Ich mag Actionfiguren und auch den Markt und Hintergründe dazu allgemein ganz gerne. Ich kenne mich mit dem einen besser aus, mit dem anderen weniger, aber ich glaube, irgendwo kämen thematisch immer noch gut bei Sachen beisammen. Und ich habe nichts dagegen. Für mich ist da tatsächlich eher das Ding, dass ich von euch, liebe Hörer, da auch ein Feedback eben brauche, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass wir jetzt von heute auf morgen dann irgendwo sagen, ach ja, jetzt packen wir da irgendwo noch ganz viel von anderen Toylands retro oder aktuell mit rein und oder machen eine Sonderfolge und dann hört es sich keiner an, weil es einfach unsere Hörer überhaupt nicht interessiert. Und deswegen, ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt. Man kann das immer gucken, auf welchem Level man das macht, in Form von einer Sonderfolge oder irgendwelche anderen Toylines, die uns alle interessieren, dass wir die mal mit reinnehmen. Klar, Thundercats haben wir zum Beispiel auch immer wieder angesprochen. Wir kommen so auch auf andere Toylines. Aber da müsst ihr tatsächlich uns ein Feedback geben, ob das überhaupt in eurem Sinne wäre, was in eurem Sinne wäre, weil ihr seid ja die Hörer und wir machen diesen Podcast ja für euch, nicht für Geld, das wir hiermit nicht verdienen. Gut, Frage Nummer 5 ist es schon, kommt von Anti-He-Man, also dem User Anti-He-Man. Aus aktuellem Anlass zum Motu-Film hätte ich eine Frage für euch. Ein Regisseur zum Film steht meines Wissens noch aus. Welchen Filmemacher würdet ihr euch wünschen? Als No-Go zum Beispiel sehe ich Michael Bay. Das ist eine Frage ideal für Gordon.
Ja, ich sehe Michael Bay ja auch als No-Go, ne? Weil Destroying Your Childhood Since 2002. Ja, keine Ahnung, wen ich mir da jetzt wirklich vorstellen könnte, ist halt immer die Frage. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, ich würde mir gerne einen Peter Gunn oder sowas wünschen, weil der Guardians of the Galaxy, habe ich gerade Peter Gunn gesagt? James Gunn meine ich natürlich. So, also James Gunn wünschen, weil der natürlich irgendwie hier Guardians of the Galaxy oder sowas gut macht, ja, oder ein Jeff Loeb oder keine Ahnung, so, das wäre schon lustig. Aber der Punkt ist halt der, es sollte schon jemand sein, finde ich, der auch mit dem Thema Masters of the Universe ein bisschen konform geht, also der auch ungefähr weiß, worum es da geht und nicht irgendwie einer ist, der mal zwei Actionfiguren damals besessen hat und sagte, oh, irgendwie waren die ganz cool und dann so sein eigenes Universum daraus macht, sondern ich hätte schon wirklich gerne jemanden, der sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat. Und wenn wir keinen Regisseur haben, der das irgendwie kann, dann sollte er zumindest zwei Leute an seiner Seite stehen haben, die vielleicht auch früher schon für die Minicomics geschrieben haben oder die heute schreiben oder wie auch immer, zumindest irgendwas, was dafür sorgt, dass das irgendwie ein Stück weit sinnvoll irgendwie overgebracht wird. So, ansonsten wird das halt ein großes Problem. Wir sehen das halt, wir haben das bei DC zum Beispiel gesehen, eine ganze Weile lang, wenn da dann Leute sind, die dann zwar daran mitarbeiten, aber dann zum Beispiel auch immer so Associates von Warner oder sowas sagen, ja, nee, das finde ich nicht gut und das finde ich nicht gut und das schmeißen wir wieder raus und das schmeißen wir wieder raus, dann hast du irgendwann einen Film, der einfach absolut zerstückelt und scheiße wird und das macht dann keinen Spaß und dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr, das zu gucken. Ich meine, DC kriegt jetzt gerade die Kurve, zumindest mit dem neuen Wonder Woman Film, wie ich finde. Aber ist halt schon die Frage so. Also ich denke halt, es sollte schon jemand sein, der sich da ein bisschen mehr mit identifizieren kann. Und wenn es da, wie gesagt, eben keinen gibt, dann sollte man jemanden haben, der auf jeden Fall eine Zeit lang dafür mal geschrieben hat und die Charaktere auch ein Stück weit kennt.
Okay, also ich finde, die Aufgabe ist ja auch beim Masters of the Universe Film, dass er schlicht und ergreifend rausgeht aus diesem, dass er nicht nur die Hardcore-Fans anspricht, sondern auch den Mainstream, weil sonst wird er schlicht und ergreifend ein Flop, also finanziell. Und also man muss schon sagen, wer das drauf hat, so Franchises oder so Universen mit einer, sag jetzt mal, mit einer Fanbase so ein bisschen wieder rauszubekommen in den Mainstream. Das ist schon der J.J. Abrams irgendwie, ja. Der hat das brachliegende Star Trek wiederbelebt mit dem 2009er. Und Star Wars war jetzt vielleicht nicht brachgelegen, aber es war trotzdem zumindest ein Riesendruck oder eine Riesenaufgabe, sag jetzt mal, die Episode 7 zu machen, sodass sie sowohl die Fans als auch den größeren Bereich anspricht. Und das hat er meiner Meinung nach geschafft. Und ich finde, der wäre da schon ein Kandidat dafür. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der sich schon mal mit Master of the Universe beschäftigt hat oder ob er die vielleicht sogar selber gehabt hat als Kind, weil er ist ja im Grunde unsere Generation. Ich glaube, der ist Ende 30, Anfang 40, wenn ich mich nicht ende. Oder wenn ich mich jetzt ganz täusche, so eher in den 40ern wahrscheinlich. Und den sehe ich da eventuell ganz, ganz ausgefallen. Vielleicht noch der David Fincher. Auch wenn der vielleicht überhaupt da nicht reinpasst in so ein Thema, aber ich war eigentlich immer großer Fan von David Fincher, von seinen Filmen und sein Stil mit Masters of the Universe kombiniert, fände ich schon sehr interessant, auch wenn hier vielleicht dann wieder der Mainstream-Faktor wieder ein bisschen abfällt.
Interessante Auswahl. Ich finde es tatsächlich schwierig, da was zu sagen, weil aus meiner Sicht, das ist ja auch bei den Marvel-Filmen schon so, dass eben auch dort Vorgaben gemacht werden und sich Leute einmischen, nur halt, dass dort die betreffenden Leute bisher deutlich mehr Ahnung von der Sache haben, als es bei anderen Filmstudios gelaufen ist mit Franchises. Wenn jetzt ein Regisseur wirklich deutlichen Einfluss hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel von einem, auch wenn es vielleicht nicht ganz so mainstream-mäßig wieder ist, Guillermo del Toro, oder wie man den ausspricht, dass der interessant sein könnte.
Okay, ja.
Weil ich finde, der hat eine saugute Arbeit mit den Hellboy-Filmen gemacht. Und wenn der ein persönliches Interesse irgendwo finden würde an so einem Masters-Film, dann könnte das schon aus meiner Sicht was werden. Weil ich finde, der hat alles Mögliche an Stilrichtungen auch drauf. Der hat zum einen immer in seinen Filmen eine ganz spezielle Optik, die finde ich zu Masters of the Universe auch gut passen kann. Zum anderen auch, dass er halt wirklich das machen könnte, was ich mir unter Moto vorstelle, so Action-Adventure. Das auch sich selber nicht so ganz hundertprozentig ernst nimmt. Deswegen finde ich da auch, dass gerade so Regisseure, die irgendwie für so ernsthafte Eben meinetwegen bekannt sind, dass die für das Franchise eher weniger passen würden, weil ich glaube nicht, dass Masters of the Universe funktionieren kann, wenn man das auf bierernst Pseudo-Herr der Ringe mäßig aufzieht. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass da ein Regisseur wäre, der das richtig hinkriegt. Wie der ja,
aber, also, aber Herr der Ringe war jetzt eigentlich nicht bierernst, sage ich jetzt mal, die Filme. Die hatten schon ihre Comic-Relief-Teile. Also
naja, aber die waren so. Doch schon deutlich reduziert in den Filmen. Letzten Endes war das halt schon auf Epos geschraubt.
Ja, okay, das liegt natürlich auch irgendwo an der Vorlage. Aber ja,
natürlich liegt es an der Vorlage. Ja. Ich glaube halt, wenn es jetzt darum geht, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wären Peter Jackson für einen Masters-Film geeignet? Das glaube ich irgendwo nicht so ganz, weil ich finde, der hat sich eher in eine andere Richtung entwickelt, wo es halt am Ende ein Riesenfilm mit Überlänge wird, der für Masters aus meiner Sicht jetzt gar nicht so passen würde.
Ja, und vor allem hat er sich mit dem zweiten und dritten Teil vom Hobbit disqualifiziert, weil die so scheiße waren, dass das gar nicht mehr geht.
Hat er die nicht nur produziert? Ich habe das gar nicht so genau verfolgt.
Nee, der war da auch. Die haben sie auch so durchgedreht. Also, das war
ja
auch so ein.
Naja.
Die fand ich ganz, ganz schlimm.
Ja, also letzten Endes ist es, wie gesagt, für mich hauptsächlich wichtig dabei, dass auch das Studio dahinter irgendwo weiß, was sie mit dem Brand anfangen müssen und wollen, und dann einen Regisseur zu haben, der diese Vision auch ordentlich umsetzen kann und auch selber mit einem gewissen Spaß zumindest dabei ist und nicht irgendwo sagt, ach ja, jetzt habe ich da ein Franchise und da drücke ich jetzt irgendwo meine eigene Idee drauf, die mit dem Franchise eigentlich gar nichts zu tun hat, aber in Wirklichkeit der Film ist, den ich seit 10 Jahren nicht anderweitig finanziert bekommen habe. So Sachen gab es ja auch schon, wo man sich gedacht hat, hey, wie weit ist das denn verfremdet worden? Und ansonsten lasse ich es eher auf mich zukommen, aber ich stimme auch zu. Irgendwo einen reinen Effekthascher wie Michael Bay möchte ich da nicht sehen. Da gibt es auch schon deutlich bessere Leute. Und ich glaube, wir werden mit Sicherheit keinen Steven Spielberg oder James Cameron haben.
Ja. Ja, James Cameron, der ist ja die nächsten 10 Jahre mit Avatar 2 bis 6, glaube ich, beschäftigt, oder? Das ist
ja, da hat der genug zu tun. Na, warten wir mal ab, was dabei rumkommt. Ich glaube, zum Film werden wir künftig noch regelmäßig was zu sagen haben, wenn Sony jetzt nicht auf einmal doch wieder die ganze Sache fallen lässt. Gordon sagt jetzt nichts dazu, weil die nächste Frage, die kommt von CJM Hai, die geht an dich, Gordon. Er fragt dich, sind diese Ausraster in der Sendung gespielt oder meint Gordon das ernst?
Das kommt immer drauf an, ne? Natürlich sind einige Sachen gespielt, andere Sachen meine ich schon durchaus ernst. Also wenn mich Sachen nerven, dann gebe ich das auch so wieder. Und so Sachen wie zum Film, die gehen mir halt echt mittlerweile einfach nur auf den Keks. Und ich finde es halt so albern, dass jedes Mal da immer so ein Fass aufgemacht wird und jedes Mal wieder irgendwo eine neue News, yo, da kommt jetzt das und jetzt kommt der Film ganz bestimmt und bla. Und ich denke dann immer so, ja, 20 Jahre machen wir das Spielchen jetzt mit, irgendwann ist mal gut.
Wobei ich aber auch glaube, Gordon, dass dein Einfluss sich schon bemerkbar gemacht hat, weil ich auch mittlerweile sehe, wenn ich im PE-Forum gucke, dass da auch immer zu Nachrichten, wie jetzt in diesem konkreten Erscheinungsdatum des Films etc., auch immer mehr Leute das sagen, was du auch schon im Podcast immer wieder gesagt hast, ja, erstmal abwarten und wen interessiert es überhaupt und das kann sich noch 50 mehr ändern. Also diese Art von in Anführungszeichen blinder Begeisterung ohne Rückhalt, die ist jetzt gar nicht mehr so da, sondern die Leute haben mittlerweile auch schon ein bisschen gelernt, dass man immer noch ein Stück weit abwarten muss und hoffen quasi das Beste und erwarten das Schlimmste.
Ich meine, seien wir ehrlich, ne, wie verblendet muss man auch sein, wenn man das jetzt immer noch irgendwie 1:1 glaubt, so wie man es irgendwie vielleicht 2001 geglaubt hat. Also, dann tut mir leid, aber dann hat man auch eine gesunde Portion von Naivität und glaubt vermutlich auch noch an Weihnachtsmann. Also.
Was unsere Hörer definitiv nicht haben, die sind voll im Leben und verstehen das immer super, nicht wahr, liebe Hörer? Schleim.
Genau. Naja, also das Startdatum vom Masters of the Universe-Film muss man nicht glauben. Das ist ja festgelegt. Also.
Ja, aber es geht ja darum, was wir in der letzten Folge gesagt hatten, dass dieses Startdatum sich ja jederzeit immer noch verschieben kann und auch nicht heißen muss, dass der Film jetzt hundertprozentig definitiv kommt. Und ich glaube, darüber sind die meisten Fans mittlerweile hinaus über die Phase, dann wirklich bei sowas sofort hundertprozentig zu glauben, jetzt aber wird definitiv alles kommen.
Ich glaube, einige denken jetzt halt so, weil man ein Startdatum hat, dass die sich dann auch sagen, ja, aber sonst fallen doch die Rechte wieder zurück, dann dürfen sie die Rechte nicht mehr behalten an dem Film, wenn sie jetzt keinen drehen. Ganz ehrlich, Leute, na und?
Bei Sony wäre es tatsächlich vielleicht gut, wenn die Rechte wieder verlieren.
Richtig, also nicht nur, dass Sony ja momentan auch versucht, auf Teufel komm raus ein Franchise zu basteln, nur weil Disney das mit Marvel geschafft hat, müssen das jetzt ja auch irgendwie alle anderen großen Studios machen, weil sie ja irgendwie immer der Meinung sind, oh mein Gott, wir müssen ja auch was vom Kuchen abhaben und jeder kackt sich ja immer sofort in die Hosen, sobald er nicht genauso viel Geld macht wie der andere, das ist nun mal einfach so, so ist nun mal das Business. Aber der Punkt ist halt auch der, ja, wenn sie im Endeffekt dann nämlich einen Film auf die Beine stellen, bei dem sie einfach merken, hey, der wird nichts und das funktioniert so nicht und wir haben den jetzt schon zum 25. Mal umgeschrieben und wir wissen, der wird ein totaler Flop, dann lassen wir das einfach und lassen das Ding unter den Tisch fallen. Ja, dann ist es eben so und dann gehen halt die Rechte zurück an Mattel. Es ist jetzt auch nicht so, dass man hier irgendwie die Rechte für einen Spider-Man oder so hätte, ja, für einen Charakter, der irgendwie so mega groß ist, dass er irgendwie weltweit, oder Batman oder so, dass man einen Charakter hat, der mega, also weltweit so mega groß ist, dass jeder ihn irgendwie noch kennt. Also das ist halt auch der Punkt, da muss man eben auch ein bisschen realistisch sein. Trotz alledem ist Masters of the Universe auch momentan einfach nur eine Collectors-Toyline und die läuft halt einfach auf einer ganz anderen Ebene und auch die müssen sich halt später die Frage stellen, wird das, was wir an Geld da jetzt reinpumpen, überhaupt genügend sein, um das wieder einzuspielen, ja, weil du ja auch ein Mainstream-Publikum bedienen musst und nicht nur das Publikum, das irgendwie die Moto Classics sammelt. Und das ist halt schon, denke ich, einfach mal schwierig so. Und wenn das dann so ist, dann ist das so. Und dann fallen halt die Rechte zurück an Mattel oder an wen auch immer, der sie vorher hatte. Ich nehme an, es wird Mattel gewesen sein und dann kann Mattel die neu vergeben an irgendjemand anderen.
Wenn Mattel nicht irgendwann das Projekt selber fallen lassen würde.
Genau.
Wobei nach wie vor wir immer noch auf das Beste hoffen, dass am Ende dann doch tatsächlich mal nach Jahrzehnten dieser Film wirklich realisiert wird und dann vielleicht auch nicht ganz so kacke und ein Flop ist, sondern Erfolg hat und auch neues Leben in das Nischendasein der Masters reinbläst. Und in dem Sinne, also wie gesagt, über den Film werden wir mit Sicherheit in Zukunft immer wieder noch weiterreden, auch wenn Gordon ausrasten wird. Und ich kann ihn aber auch verstehen, dass er manchmal dann darüber sauer wird.
Ja.
Gut, wir haben immer noch eine Frage, auch von CJMI, das ist die letzte für heute. Da fragt er, welches Spielzeug würdet ihr als einziges behalten, wenn ihr mit größtmöglicher körperlicher Gewalt gezwungen würdet, alle abzugeben, bis auf eins?
Tja, solche Fragen sind einfach immer Quatsch. So, sowas gibt's nicht und deswegen mache ich mir da auch keine Gedanken drüber. Letzten Endes ja. ist das die Frage, welches ist dein Lieblingstoy? Auf welches bist du am stolzesten und deswegen würdest du es behalten? Und das kann ich halt einfach nicht ausmachen. Natürlich könnte ich zum Beispiel sagen, ich behalte den Captain Planet Meteor, weil ich auf den 8 Jahre gewartet habe. So, aber andererseits gibt es sicherlich auch andere Toys, die ich einfach geiler finden würde als das. Aber es gibt einfach zu viele, die mir aus verschiedenen Gründen irgendwie wichtig sind, so, weil die bei mir einfach auch einen nostalgischen Flair auslösen oder sonst irgendwie was. Und deswegen kann ich mich da nicht auf eine Sache festlegen. Nicht mal aufgrund der Wertigkeit. Ich weiß, dass ich für einige Figuren definitiv mehr ausgegeben habe als für andere und die anderen finde ich trotzdem irgendwie geiler.
Ja, also ich komme mich da nur anschließen. Für mich ist das auch eher so eine komplett theoretische Frage. Aber ich beantworte sie jetzt trotzdem. Den normalen Classic Skeletor mit Alcala-Kopf.
Eieiei, was für eine eindeutige Antwort.
Ja.
Mit sowas kann ich leider nicht dienen, denn ich habe die Frage schon mal vor etlichen Jahren gestellt bekommen und habe mir danach dann mal näher Gedanken gemacht, was wäre denn wirklich jetzt? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt alles irgendwie abgeben müsste oder verlieren würde, wie auch immer, und würde hätte nur die Wahl, ein einziges Teil zu behalten, dann würde ich ehrlich gesagt gar nichts behalten. Weil ich weiß, wenn dieses Ding da steht, dann tut es mir immer noch weh, dass ich den Rest abgeben musste und werde irgendwann wieder anfangen zu versuchen, den Rest dann doch wieder herzuschaffen und so weiter. Also wenn, dann würde ich lieber einen scharfen Cut machen, dann ist nichts mehr da. Und damit ist das Kapitel in dem Sinne auch abgeschlossen. Es würde mir, glaube ich, weniger wehtun, als wenn ich jetzt irgendein Teil da stehen habe, egal wie sehr ich es mag, das mich aber dann immer daran erinnert, was ich alles ansonsten aufgeben musste. Das ist doch mal eine Antwort.
Das ist auch eine Möglichkeit. Ja.
Ja. Und damit haben wir unsere heutigen Hörerfragen abgeschlossen. Vielen Dank für das Einsenden, liebe Leute. Und damit kommen wir zu unseren News. Gleich zu Anfang haben wir eine nicht so schöne Nachricht. In der letzten Folge hatten wir schon den Tod von Andreas von der Meden, aka die Stimme vom Hörspiel-Trapture, verkünden müssen. Ja, und kurz nach unserer Podcast-Aufnahme ist noch jemand gestorben, nämlich William George, der vor allem bekannt ist dafür, dass er sehr viele der Masters of Universe und auch New Adventures Box Arts gemalt hatte und auch diese berühmten Sammelposter, die man unter anderem auf dem Cover des Character Guides sieht. Ja, finde ich persönlich extrem schade, weil ich muss sagen, die Boxarts haben für mich ganz, ganz, ganz extrem das Masters-Feeling transportiert, das ich für mich heute noch definiere. Und ich habe auch viele Boxen bei mir im Zimmer aufgestellt, obwohl ich Auspacker bin. Aber ich finde die halt einfach großartig. Und deswegen ist es für mich schade, dass da ein Künstler, der meinen persönlichen Geschmack so stark geprägt hat, von uns gegangen ist.
Ja, kann mich dem mal anschließen. Ich habe die Zeichnungen oder die Bilder auch immer ganz toll gefunden. Und was ich da besonders ja, herausragend finde, ist, dass die Figuren oder also die Charaktere auf den Zeichnungen zwar so richtig ausgeschaut haben wie die Figuren, aber trotzdem lebendig gewirkt haben. Also sie haben richtig das eingefangen, diese Optik von den Figuren, also ihre Pose und diese eben die Muskeln in den Gliedmaßen haben aber dabei gleichzeitig nicht lächerlich gewirkt, ja, weil es ja eigentlich unnatürlich ist. Und sie haben trotzdem lebendig gewirkt, obwohl sie so ausgeschaut haben wie die Figuren. Und ja, also für mich habe zum Beispiel auch dieses Bild vom Snake Mountain, von der Snake Mountain Box, das war für mich immer das Bild von Snake Mountain. So hat für mich Snake Mountain ausgeschaut und so war die Situation. Da war einer angekettet und He-Man muss den befreien. Das war so, das ist die Snake Mountain-Szene schlechthin.
Finde ich auch sehr schön beschrieben.
Ja, und also dieses Battle Bones-Bild, obwohl ich den leider nie hatte als Kind, aber das war auch für mich auch so ein typisches, ja. Es war Masters of the Universe. Diese coolen Figuren da aufgereiht und dieses absolut irre Gefährt und dann auch noch ja beide Fraktionen zusammen, was ja eigentlich überhaupt sinnlos ist, aber es trotzdem irgendwie passt und gut ausschaut. Also, ja, das ist definitiv, hat es viel von Masters of the Universe definiert, so wie man sich es vorstellt.
Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben auch mal eine Podcast-Folge gehabt in grauer Vorzeit, wo wir mal sehr viel über unsere Lieblings-Boxarts und so geredet hatten. Ich glaube, Matthias, das war sogar schon lange, bevor du fest im Podcast dabei
Ja.
warst. Aber Gordon müsste noch dabei gewesen sein. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, da haben wir mal drüber gesprochen, das stimmt.
Hast du das auch so empfunden, dass du da sehr viel vom Moto-Feeling aus diesem Boxsatz rausgezogen hast?
Ja, absolut. Also das war für mich ja immer so eine Sache, die ich glaube, da habe ich diese ganzen diese Gadgets ge gehabt, weißt du, diesen Scuba Tag und den Cliff Climber und so. Die finde ich halt bis heute noch irgendwie extrem geil, die Boxarts, die da drauf sind.
Stimmt.
weil die einfach irgendwie, weiß ich auch nicht, die haben Tower Tools, war glaube ich der dritte. Das sind halt wirklich so die Dinger, die halt echt irgendwie so ein Feeling da reingebracht haben, aber auch viele andere. Also das war für mich immer sehr hoch, neben natürlich den Backcards. Ne?
Ja, sehr schade. Ich hoffe, dass das jetzt die letzte Todesmeldung für lange Zeit war, die wir bringen mussten. Kommen wir doch mal wieder zum schnöden Merchandising als Thema. Es gibt neue Pop-Television-Figuren, beziehungsweise es wurde eine Figur von Man-at-Arms im Pop-Television-Stil präsentiert. Die ist, glaube ich, mittlerweile auch schon erhältlich oder wird bald erhältlich sein. Und es sollen noch 7 weitere folgen, nämlich bei dem US-Buchhändler, glaube ich, ist es Barnes & Noble. In deren Computersystem wurden weitere Figuren gefunden in Form von Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor, Beastman, Evelyn, Merman, Orko und Stratos. Und von den Battle Armor Figuren sowie Merman gibt es sogar noch Chase-Varianten. Also Funko legt da mal richtig dick nach. Auf der einen Seite die Dorps, auf der anderen Seite die Pop-Television-Sachen. Ich wünsche nur, dass man endlich was hier im deutschen Einzelhandel davon zu sehen wird.
Ja, ich glaube, das wird natürlich schwierig. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, wie gesagt, ob es jetzt irgendwelche kleineren Shops gibt, die dann tatsächlich so ein GameStop oder so, die dann tatsächlich einkaufen. Manchmal hat man ja das Glück, die ja dürfen ja teilweise auch ihr Sortiment so ein Stück weit selbst bestimmen, was halt gerade irgendwie läuft, nerdigerweise oder so. Also das heißt, wenn die dann irgendwie merken, jo, in Flensburg bei meiner Freundin zum Beispiel ist das nämlich so, irgendwie, die haben wohl gemerkt, da gibt's wohl so eine Clique, die sich irgendwie auf Sailor Moon verschreit. Und dann dürfen die halt auch anderes Sailor Moon Merchandise und sowas holen, weil das bei denen halt einfach weggeht. Und dann können sie das halt auch begründen. Wenn er jetzt natürlich dann da die Masters stehen hat und die gehen über Wochen nicht weg, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, dann Neues zu kaufen. Weil man es dann halt einfach nicht los wird.
Es wäre zumindest mal interessant, wenn sie eine Figur wie den Trapjaw, den Man-at-Arms anbieten würden, oder den Battle Armor He-Man jetzt nur, um zu sehen, wie die Leute dann drauf reagieren. Weil bisher gab es die in den deutschen Geschäften überhaupt nicht, auch die vor ein paar Jahren erschienen sind.
Naja, meistens ist es ja auch so, also ist zumindest meine Erfahrung, dass die Leute, die im GameStop arbeiten, halt auch recht jung sind. So. Und das ist natürlich auch die Frage, welchen Bezug haben die zu Masters of the Universe, ne? Und würden sie das auch wirklich erkennen? Also was da immer so an Pop-Sachen halt rumsteht, das ist halt echt so der Standard. Ne? Es sind irgendwie Naruto, es ist Dragon Ball, dann kommen eben vielleicht mal so Sachen wie Sailor Moon oder so und dann eben Star Wars oder so, ne? Oder hier Hobbit, Herr der Ringe, irgendwie so ein Kram oder Harry Potter. Das sind halt irgendwie immer so die Sachen, die ich da halt sehe, weil das eben das ist, was jetzt die jetzige Generation, die meistens auch die Videospiele und so spielt, dann eben geprägt hat. Und da spielt das dann halt irgendwie, glaube ich, noch ein Stück weit mit rein. Und der Rest, ich denke halt, da bricht sich's dann halt wieder an der Generation. Ne? Wenn ich heute die Kiddies irgendwie frage, oh, He-Man, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt, wo ich so an der Schule arbeite, da kannst du echt sagen, so 2 aus 10 kennen den. Das war's, ne? Früher kannten die 10 aus 10.
Eben drum brauchen wir einen Kinofilm, Gordon.
Ach so, das ist der Grund, na okay.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Damit bei GameStop mal endlich ein paar, naja, egal. Wo wir aber das Thema deutsche Läden haben, da würde ich direkt zum nächsten übergehen, nämlich die berühmten Action-Vinyl-Figuren, auf die ich ja mittlerweile selber total stehe. Da gibt es mittlerweile auch bei weiteren Ketten neue Versionen, nämlich bei Hot Topic und bei, Achtung, Toys R Us. Und da stellt sich mir nämlich die Frage, wenn wir Toys R Us anschauen, die haben schon öfter in Eigenimport Sachen gebracht, die man sonst im deutschen Einzelhandel nicht findet. Haben wir die Chance, die Action-Vinyls auch in deutschen Toys R Us-Filialen zu sehen? Denn dann hat der Matthias Glück, die Toys R Us-Sets haben nämlich den Disco-Skeletor mit drin.
Ja, wäre natürlich witzig, wenn wir die endlich auch bei uns ganz normal kaufen könnten. Ja, schauen wir mal. Ich habe tatsächlich heute mal an Toys R Us eine Mail geschickt. Mal schauen, ob ich eine Antwort kriege.
Oh, wie geil. Da bist du schon schneller gewesen als ich, weil ich wollte diese Woche mal in Toys R Us in München mal reingehen und da einfach bei denen mal anfragen, so, ja, wo man das rauskriegen kann. Ja. Wie, wann, wo was bestellt wird.
Sehr gut. Wunderbar.
Ja. Aber glaubst du, wenn jetzt wirklich dieser Fall eintreten sollte, dass die in deutschen Läden erhältlich sein sollten, wir reden ja viel im Konjunktiv jetzt, glaubst du, dass die dann auch so um die 15 Euro kosten werden oder dass es dann so ähnlich geht wie bei den Hasbro-Sachen, Marvel Legends und Hasbro Black Series von Star Wars, dass dann 35 Euro pro Ding möglich sein könnten?
Also 35 jetzt nicht, aber also vielleicht mit 20 wird man, oder so 19,99 würde ich jetzt mal pessimistisch rechnen. Also bei Actionfiguren 24, wo ich da die anderen bestellt habe, da waren sie ja schon ganz normal, also auf 15 Euro pro Stück. Mhm. Also im Grunde Dollar 1 zu 1. Also ich weiß jetzt nicht, wie da der Toys R Us da noch, wie viel Marge der da noch dazwischen rechnet oder, aber ich würde jetzt mal pessimistisch eher Richtung 20 vielleicht sogar rechnen, ja.
Aber das wäre es dir wert, wenn du dafür Disco Skeletor kriegen könntest.
Das muss ich da noch schauen, aber, also also selbst importiere von irgendwem, ja, dann muss ich ja auch Versand und Import zahlen und dann komme ich auch auf 20 pro Stück oder auf ungefähr den Dreh. Und ja, also jetzt schauen wir einfach mal, wenn es kommen, ist es cool und dann werde ich vielleicht mal wieder bei dem landen, da bei dem Toys R Us in München, weil da war ich tatsächlich das letzte Mal, als ich am Keldor Day den Keldor geholt habe.
Oh Gott, das ist jetzt 13 Jahre her.
Ja, ich glaube schon.
Oh Gott, ich fühle mich so alt.
A long, long time ago, I can still remember.
Oh Gott, ja. Nein.
Also das wäre dann mal wieder ein Anlass, da hinzufahren, ja.
Ich finde, die müssen kommen. Da müssen wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass die hierzulande erscheinen. Allein schon, weil ich brauche noch einen Triclops und sowas. Und das geht nicht.
Das geht nicht.
Ja, bei Actionfiguren 24 gibt es im Moment keine Action-Vinyls mehr. Und jetzt muss ich gucken, dass ich woanders irgendwo meinen Phil herkriege.
Die hab ich alle weggekauft.
Ja, genau. Ja, kommen wir mal von Merchandise in Form von Plastikzeug, das man sich irgendwo ins Regal stellen kann, zu etwas Mobilem, nämlich dem Tepers of Grayskull Mobile Game. Da gab es kürzlich ein großes Update, in dessen Zuge jetzt nicht nur He-Man in einem Sommeroutfit ausstaffiert werden kann, sondern vor allem, das ist das bisher aus meiner Sicht größte Update überhaupt, es gibt jetzt eine She-Ra-Kampagne, wo man mit She-Ra und teilweise neuen Masters gegen viele neue Gegner auf Eternia und Etheria kämpft. Matthias, wir hatten schon drüber geredet, du spielst es ja überhaupt nicht, aber Gordon, du hast es doch mal gespielt.
Ja, ich habe es eine ganze Weile lang gespielt, muss jetzt allerdings sagen, dass ich jetzt in der letzten Zeit da doch ziemlich von weg bin, weil es einfach ja, andere Handy-Games gab oder auch andere Games, die ich sonst so hatte auf der PS4, die dann doch ein bisschen abwechslungsreicher waren als Tepers of Grayskull, denn das Problem ist für mich halt einfach, die ganze Zeit dann irgendwie nur auf dem Bildschirm rumzuwischen, ist mir dann manchmal einfach auch ein bisschen zu langweilig gewesen. Manchmal hat man das dann ja auch nur noch nebenbei laufen lassen, also das heißt, man hat dann einfach die Charaktere, die Masters so hochgelevelt, dass sie dann schon die Gegner irgendwie alleine im Sekundentakt alle machen können, was ja grundlegend auch in Ordnung ist, aber ja, ich habe mir jetzt das neue Update ehrlich gesagt noch nicht so genau angeguckt, müsste ich eigentlich nochmal machen, also kann ich da leider noch nicht wirklich was genaueres zu sagen.
Okay, dann ist es ja gut, dass ich das Spiel sehr spät mir erst aufs Handy gemacht habe, weil ich ja auch sehr spät jetzt überhaupt mein erstes Smartphone bekommen hatte und ich spiele das deswegen noch ein bisschen häufiger, beziehungsweise bei He-Man bin ich tatsächlich so weit, wie du gesagt hast, das kann ich bis zum gewissen Level dann selber laufen lassen oder bin dann auf einem hohen Level so, dass ich das so einstelle, dass man da einfach nur alle paar Minuten mal Battlecat drücken muss, dann hat man wieder nach 10 Minuten mal ordentlich was voll. Die She-Ra-Kampagne habe ich jetzt auch gespielt und ich persönlich bin zum einen schockiert, wie langsam das jetzt alles geht. Jetzt muss man wieder mal selber was machen dran. Ich habe es nämlich jetzt in diesem Moment auch in der Hand und drücke die ganze Zeit drauf, weil ich jetzt ja irgendwo bei Level 166 bin, während ich bei He-Man immerhin schon Level 1500 irgendwas schaffe. Aber ich finde das Update ziemlich geil. Man hat jetzt Mossman als neu freischaltbaren Kämpfer dabei. Später kommen dann Rotar und Many Faces. Many Faces hat mich schon gewundert, dass der Feuer nie dabei gewesen ist. Und vor allem die Gegner finde ich cool. Jetzt habe ich hier gerade irgendwo ein Level, da kommt das Shadow Beast und Flock kommt. Als großer Boss ist auch Optik mal dabei, der super geil mit seinem Auge immer rollt. Und für mich persönlich natürlich absolut awesome ist, dass auch Dragstore jetzt mit involviert ist. Also nachdem Mattel mich so lange hat warten lassen, wenigstens Animoca Brands hat es geschafft, mich schnell mit Dragstore zu befriedigen.
Ja, das zeigt ja auch, dass es wohl wirklich erfolgreich ist, das Spiel, weil sonst würden sie ja da nicht andauernd umsonst Updates raushauen, weil sie leben ja von den In-App-Käufen. Offensichtlich machen sie jetzt ja dann auch genügend Leute, dass sich das lohnt und dass sie da auch immer wieder eben Updates raushauen können und dann eben sogar sowas wie eine Shira-Kampagne, die ja auch tatsächlich die App komplett erneuert. Ja. Grundsätzlich kann man es nur gut finden, dass Masters of the Universe auch jetzt da als Videospiel erfolgreich ist. Auch wenn es jetzt mir persönlich lieber wäre, wenn es ein anderes Genre und vor allem eine andere Plattform wäre.
Ja, also ich meine, für ein Mobile-Game, das jetzt irgendwo auch eine bestimmte Klientel anspricht, die halt eben so nebenbei daddelt, was ich ja auch meistens mache, ich komme selten dazu, bei mir mal die Wii U anzuschalten oder sowas, aber so für nebenbei ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache, finde ich. Vor allem grafisch ist das halt für mich immer schön, jetzt mit den neuen Hintergründen, wo das Crystal Castle auftaucht und so, das ist schon sehr geil gemacht. Und das hält halt auch das Ganze irgendwo am Leben und angeblich soll das wohl auch sein, dass von den Usern da auch nicht wenige Deutsche dabei sind. Also es muss schon so signifikant sein, dass es irgendwo aufgefallen ist, dass da viele Deutsche mit dem Spiel rumdaddeln, was ich dann auch cool finde. Aber wir kommen irgendwie immer wieder auf den Film, aber spätestens wenn mal ein Kinofilm kommt, käme ja auch wieder ein Videospiel mit Sicherheit raus für sowas wie PS, Schlag mich tot, welche Version es dann geben wird oder für die Nintendo Switch, wo ich dann auch natürlich auf was Besseres hoffe als das, was wir zu 2000X-Zeiten gesehen haben. Das wäre dann nochmal ein ganz anderes Thema. Da könntest du dann, Matthias, ja auch noch so ein Let's Play machen.
Ja, genau. Das würde ich dann machen, ja. Das würde ich definitiv machen.
Ja. Das wollte ich zu dem letzten Mobile Game schon gerne machen, aber das konnte ich mir nie runterladen. Als ich es dann konnte, gab es das nicht mehr.
Genau, dann war es auf das Tor raus, ja.
Ja, scheiße. Okay. Gehen wir mal weiter. Es gab noch mehr. Gehen wir wieder rüber zu Sachen, die man sich irgendwo hinstellen kann. Von Sideshow wurde jetzt die schon vorher geteaste Shiva-Statue enthüllt. Die ist auch schon vorbestellbar mit einer Exklusivversion. Ich glaube, Matthias, du kannst da am besten beschreiben, was ist das Besondere an der Exklusivversion?
Ja, die Exklusivversion ist diesmal sogar $10 teurer als die normale Version. Das war bei den anderen.
Das ist der Unterschied.
Nee, der Unterschied ist, dass sie einen Wechselarm hat. Und zwar der linke, da hat sie jetzt statt halt nur den Arm, hat sie dann einen Schild. Und im linken Arm hat sie halt ihr Schwert, Sword of Protection. Steht halt auf so einer Base, die so ein bisschen dem Crystal Castle nachempfunden ist. Und steht so in der heroischen Pose mit wehendem Haar und wehendem Umhang, der aber tatsächlich nicht modelliert ist, sondern auch aus Stoff besteht, aber diesmal im Gegensatz zu den anderen Statuen einfach Draht drin hat, damit man ihn so modellieren kann oder in Pose bringen kann. Coole Idee.
So zurechtbiegen.
Genau, ja, dass der eben nicht nur runterhängt, sondern eben auch im Wind flattern kann. Ja.
Sowas habe ich auch noch bei mir im Regal, allerdings von den frühen 90er Jahren, das Spider-Man-Toyline. Da kam eine Doctor Strange-Figur auch mit dem Umhang raus, wo Draht im Umhang drin ist, um den zu verbiegen. Hat da aber nicht so gut funktioniert, wie es auf diesen Sideshow-Bildern aussieht.
Ja, ist die Frage, ob es dann wirklich so gut funktioniert.
Ja, gut, das ist jetzt auch über 20 Jahre her. Aber was ich mir festgestellt habe, ist, dass ziemlich viel über das Gesicht von Shiva diskutiert wurde. Und da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, wie ihr das findet.
Ja, also vielleicht deswegen, weil ja in dem ersten Teaser-Bild, das kam ja, wann, wann kam denn das? So ein paar Tage davor, vor dem Pre-Order-Start, kam halt einfach nur so ein Teaser-Bild und so ein bisschen so ein Video, wo man nur so ganz leicht angedeutet bestimmte Perspektiven gesehen hat. Und in dem ersten Teaser-Bild, da ist das Gesicht relativ konturlos, sage ich jetzt mal. Da wirkt es etwas, ja, so, wie sagt man denn da, so ein bisschen so, nicht fett, aber so, ja, so ein Mondgesicht irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob das an der Beleuchtung liegt oder vielleicht war das ein Prototyp, was auch immer. Aber ich finde jetzt in dem finalen, auf den finalen Bildern ist es deutlich schlanker und ja, Shira-mäßiger. Und also ich bin ja eh ein Fan von den Sideshow-Statuen. Also da bin ich ja eher weniger kritikfreudig, was das angeht. Aber man merkt schon, also das haben sie auch geschrieben, dass die Shira jetzt deutlich weniger in diesen Stil geht, wie jetzt der He-Man und der Skeletor, so eher weg von diesem normalen He-Man oder von dem normalen Masters of the Universe Look, sondern sie ist, also ich finde schon, dass sie vom Ganzen her eher schon wieder erkennbar Shira ist, einfach mit ihrem Diadem oder ihrer Tiara und dem ganzen, ihrer Rüstung und so. Also das ist nicht ganz so weit weg von der Basis, finde ich. Also ich weiß auch nicht, warum sich da jetzt alle da so aufgeregt haben. Vielleicht ist bei vielen einfach das Filmation-Gesicht ist einfach eingebrannt, das ist Shira und nichts anders. Und also ein Filmation-Gesicht ist es definitiv nicht.
Naja, das Gesicht von He-Man wurde ja auch kritisiert.
Genau, ja. Also
ich denke, das ist wahrscheinlich immer so, ne? Weil einige Leute haben halt so den Look irgendwie, den sie dann halt irgendwie ja für sinnvoll halten, und einige wollen halt Shira lieber als Kriegerin und einige wollen sie lieber als Supermodel und als Mega-Vamp oder wie auch immer. Die gibt ja nun auch viele, die dann irgendwie verschiedene Schönheitsideale dahinter sehen oder sowas. Ja, also ich meine, das ist schon in Ordnung, modelliert das Gesicht, aber ich finde es ein bisschen fahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es wenig charakterreich. So, das sieht sehr, sehr Pfannkuchen-weich-mäßig aus. es ist in Ordnung, aber ich meine, ich hole mir die Statuen eh nicht, deswegen spielt da meine Meinung auch gar nicht so rein. Keine Ahnung, ich fand halt irgendwie, Evelyn war irgendwie besser getroffen. Die hat mehr diesen Ausdruck und die hat vielleicht auch eher diesen Vamp-Look. Und ich denke mal, man wollte wahrscheinlich mit She-Ra da so ein bisschen den Gegensatz finden. Und das ist dann halt irgendwie das. Und da sie ja eigentlich auch die Zwillingsschwester von He-Man ist, soll da vielleicht auch noch so ein bisschen eine weibliche Kontur zum He-Man-Gesicht dazukommen oder so. Keine Ahnung. Ich finde die Nase auch irgendwie breit. Also nicht zu breit, aber so die, ich weiß nicht, gerade die She-Ra, die man halt irgendwie aus dem Cartoon oder aus den Comics kennt und so, die hat halt ein sehr dünnes Nasenbein, finde ich. Mhm. Das ist hier auch ein bisschen breiter. Aber so what? Also ich meine, es ist ja bei allen möglichen Sachen, wir hatten ja auch diese Büste, ich weiß gar nicht, diese Power Collectible Bust oder so, die fand ich gar nicht schlecht. Da haben ja auch unglaublich viele Leute rumgemeckert und ich glaube, das wird man immer haben. Also das wird immer so laufen, dass es Leute gibt, die das dann halt nicht so cool finden.
Twitterhead, oder? War die Büste? Twitterhead waren das, glaube ich, die
Büste. Ja, genau. Genau. Vielleicht ist es ja bei She-Ra tatsächlich, wie du auch schon angedeutet hast, so, dass sie da jetzt auch eine gewisse Ähnlichkeit zu He-Man noch bewahren wollten. Ich habe die ja jetzt nicht irgendwie so genau analysiert, um sagen zu können, ob He-Man und She-Ra jetzt ähnliche Nasen haben. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass vielleicht der Künstler da irgendwo selber ein bisschen was in die Richtung versucht hat, natürlich eine weibliche Version zu machen, die der überwiegend heterosexuellen Käuferschaft irgendwo entgegenkommt, was das ästhetische Empfinden betrifft. Aber dass er da schon irgendwas in der Richtung gemacht hat, dass das halt so ein Mix sein soll. Weil ich auch sagen muss, mir gefällt das Gesicht schon. Ich bin ja eh kein so großer Fan von diesen Sideshow-Designs, weil die für mich ein bisschen zu generisch auf dieses aktuell moderne World of Warcraft-mäßige getrimmt sind. Aber die She-Ra finde ich schon irgendwo recht hübsch. Gut, dann haben wir noch mehr über She-Ra, die dritte She-Ra-News in Folge, nämlich Ja, kommt nicht oft vor. Also, ja, wie wir schon im Intro haben anklingen lassen, offenbar ist die Shiva-Animationsserie, die vor einigen Jahren mal gerüchtet wurde, doch nicht ganz ad acta gelegt, denn angeblich arbeitet DreamWorks weiterhin daran oder wieder daran oder immer noch, wie auch immer. Tatsächlich war es nämlich so, dass ich glaube, eine Casting-Agentur war es, hat irgendeinem jungen Mädel, das für ein Casting vorgesprochen hat, irgendwo gratuliert und dabei ist rausgekommen, dass das wohl ein Shiva-Sprechcasting war. Matthias, weißt du mehr?
Ja, das ist tatsächlich auch das einzige, die einzige Basis des Gerüchts oder der News. Also, ja, die haben halt auf ihrer Facebook-Seite der, wie heißt sie, Merit Layton, gratuliert, dass sie jetzt beim Testing war, also irgendwie vorsprechen für DreamWorks Animated Series, für die DreamWorks Animated Series She-Ra. Ja, und das bleibt natürlich nicht lange verborgen.
Wie du geschrieben hast, das Internet vergisst nie.
Das Internet vergisst nichts, weil sie haben es natürlich dann gelöscht, diese Agentur. Aber löschen im Internet ist ja behämmert. Und haben dann eher so einen neutralen Post gemacht. Ja, aber es ist ja seitdem auch nichts mehr, ist gar nichts mehr gekommen. Also irgendwie eine Stellungnahme von DreamWorks oder was auch immer.
Ich glaube doch nicht, dass da irgendjemand eine Stellungnahme jetzt zu geben würde. Wenn
Wenn
irgendwo gelöscht hat, dann wird da im Hintergrund halt wie die Kacke am Dampfen gewesen sein, dass interne einfach gespoilert wurden.
Ja, klar. Und ja, das war's. Und da gab es ja noch den Zusammenhang, dass der Brian Flynn von Super 7 mal gesagt hat, dass eine von DreamWorks geplante She-Ra-Serie, ja, der Grund war, dass die Popfiguren bei dieser Lizenzübergabe von Motok nicht ganz klar waren, ob die kommen können. Aber das hat sich dann laut seiner Aussage wieder zerschlagen bei DreamWorks und darum können sie jetzt Popfiguren rausbringen. Das ist irgendwie alles ein bisschen verwirrt und widerspricht sich, aber ja, auf alle Fälle ist She-Ra derzeit wohl schwer im Kommen. Überall dabei.
Ja, am Ende kommt eine Shiva-Serie vor dem He-Man-Kinofilm. Ich sehe es schon vor mir.
Ja, ja, ist wohl gerade im Trend, weil wenn man so hier DC Superhero Girls und Wonder Woman ist total der Hit im Kino. Also so Heldinnen laufen gerade.
Muss jetzt vielleicht auch, nachdem dann meistens irgendwie die Heroes dann im Vordergrund standen, jetzt wieder die andere Seite belegen und dann passiert das halt, ne? Also ich meine, das ist für mich auch erstmal so eine Sache, nur weil da jetzt irgendjemand irgendein Casting gewonnen hat, heißt das auch erstmal noch gar nicht so. Gecastet worden sind immer viele Leute, aber wenn sich das hinterher dann doch nicht durchsetzt, dann kannst du das auch wieder knicken.
Es ist zumindest eine recht interessante Geschichte, weil man jetzt halt sieht, es ist zumindest irgendwas in Bewegung. Ob daraus dann was wird, weiß man nicht. Ich meine, die Son of He-Man-Serie, die Mitte der 90er von Lou Scheimer Productions vorgeschlagen wurde, ist auch nichts geworden. Mhm. Davor die Filmation He-Man New Adventures-Serie wurde nichts und wir hatten auch schon mal eben von DreamWorks vor ein paar Jahren so einen Shiva-Pitch, wo es drum gegangen wäre, dass irgendwie Shiva zu so einer Art Rockband-Serie geworden wäre, die aus meiner Sicht zu Recht nicht gemacht wurde, weil das ungefähr 20 Jahre zu spät gekommen wäre. So Jam and the Holograms abklatschmäßig. Aber wer weiß, was da jetzt bei rumkommt und es könnten jetzt auch irgendwie ganz blöd ins Blaue gegriffen, es könnte ja was irgendwie sein wie Powerpuff Girls mit etwas älterem Publikum oder sowas. Oder weniger wacky als das, wie auch immer. Die Möglichkeiten stehen da ja offen. Aber so oder so ist es schon eine interessante Sache, dass just von She-Ra jetzt was kommt, wenn sich natürlich die meisten immer auf He-Man konzentrieren. Wenn es denn kommt.
Ja, genau.
Das ist halt, da müssen wir einfach mal abwarten, was bei rumkommt. Aber es ist aus meiner Sicht erstmal ein positives Signal, dass sich irgendwas im Hintergrund bewegen ist. Ja, unsere letzte News für heute hat was mit Super 7 mal wieder zu tun. Und zwar ist die Vorbestellphase bei Super 7 ja jetzt ausgelaufen. Und warum erzähle ich das jetzt? Ja, eigentlich nur aus dem Grund, weil manche eben befürchtet hatten, ja, je nachdem wie das läuft, vielleicht werden die Sachen dann nicht umgesetzt. Super Seven hat sich dazu nie geäußert und hat auch jetzt hinterher nichts groß gesagt. Und ich denke, es ist mehr als gesichert, dass man einfach sagen kann, ja, diese Toys werden auch produziert und erscheinen. Sonst hätte Super Seven schon längst verkündet gehabt, ja, sorry, haben nur 50 Leute bestellt, das reicht uns nicht. Also, wer da nervös geworden ist, kann gerne beruhigt sein. Ja, und wo wir gerade bei Super 7 sind, da können wir doch direkt schön überleiten zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich die Spekulation darüber, welche Wave wir als nächstes zu Gesicht bekommen werden im Zuge der San Diego Comic-Con. Ja, wir haben ja schon mal Tippspiele gemacht für die ersten Waves von Super 7. Wir wissen, kurz vor der San Diego Comic-Con und während der San Diego Comic-Con sollen die jeweils Wave 2 Figuren von Moto Classics und Team and the Masters of the Universe vorgestellt werden. Und bei den Filmation Figuren werden es wieder 4 Stück sein und bei den Classics werden es auch 4 Stück sein. Da würde ich mal sagen, Matthias, du darfst gerne damit anfangen, deine Tipps für Moto Classics 4 Stück abzugeben.
Okay, also ich denke, dass sie relativ logisch eigentlich weitermachen bei dem Abarbeiten der Listen, der Umfragelisten, die da vor ein paar Jahren jetzt ja eigentlich schon auf Human.org gemacht worden sind. Und darum denke ich, dass bei den Classics Lady Slither kommt. Und dass sie auch endlich Lizor bringen, den von New Adventures. Dann denke ich, dass sie auch den lange gewünschten King Miro bringen für die 2000X Heroes-Fraktion. Und basierend auf den Erkenntnissen aus dem Character Guide, da hat ja jetzt die Horde Mummy, hat ja jetzt einen anderen Namen gekriegt.
Die Horde Mummy.
Und zwar heißt die jetzt, oder der, wie auch immer, heißt jetzt Rap Trap und hat auch irgendwie einen Hintergrund bekommen und darum denke ich, dass der kommt. Oder die. Je nachdem.
Okay, also Lady Slither, Lizor, King Miro und die Horde Mumie, sagst du bei Moto Classics. Dann kommen wir direkt mal zu Gordon. Was sind deine Tipps?
Ja, das ist ziemlich schwierig. Also bei Lizor schließe ich mich an. Den sehe ich ganz genauso. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, irgendwie gesagt, dass ich glaube, dass der kommt. Ich glaube einfach, dass das irgendwie Zeit wird. Wobei ich mir auch irgendwie vorstellen könnte, dass ihr nochmal bei den New Adventures auch nochmal irgendein Heroic oder so mit raushauen. Aber ich wüsste momentan einfach nicht, wen. Und deswegen denke ich halt eher, dass Lizor kommt und dann bei uns beim nächsten Mal irgendwelche Heroics ins Haus stehen. Vielleicht Kaio oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, also ich bleibe erstmal da bei Lizor, dann einfach nur, weil ich Bock auf ihn habe, sage ich einfach mal Prince Darkon als das Gegenstück zu Geldor. Der ist zwar, ich weiß, das ist super obstrus und der wird wahrscheinlich nicht kommen, ich will ihn aber haben.
Ich will aber.
Ja, es ist auch scheißegal, ich kann nur sagen, was ich will. So, und den nehme ich einfach mal mit dazu, das wird wahrscheinlich nichts, aber wenn er kommt, lache ich. Ja, und ansonsten, Lady Slither, kommt die jetzt schon? Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass die erst nächstes Jahr kommen, aber natürlich könntest du damit tatsächlich recht haben. Das ist echt. Ja, das ist so, ein neuer Charakter wird wahrscheinlich dabei sein und deswegen... Da passt die vermutlich am sinnvollsten. Also stimme ich dem mal zu. Und dann nehme ich als letzten noch, jetzt haben wir einen Mini-Comic-Charakter, einen New Adventures-Charakter, einen neuen Charakter, also fehlt noch irgendein Filmation-Charakter. Und da würde ich sagen, was würde denn da noch passen? Ich sag mal Dragoon.
Oh. Aber da wäre ich persönlich ja voll dabei, wenn Dragoon käme.
Nicht in der riesigen Version, sondern einfach in so einer normalen Version.
Ja, würde mir auch schon reichen. Aber dann bitte mit Soundchip mit der deutschen VHS-Synchro. Der hatte so einen schönen Akzent. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, nachdem ich mich ja wie immer ein bisschen enthalte, jetzt wird unser lieber Stefan mal aus dem Schneiderraum seine 4 Tipps abgeben. Stefan, leg los!
Ja, cool, ich darf auch mit abstimmen. Ich hatte ehrlich gesagt schon fast vergessen, dass wir ja bald wieder neue Figuren zu sehen bekommen, nachdem das ja so ein bisschen ruhig geworden ist um die Figuren. Ich habe mir jetzt deswegen einfach mal überlegt, bevor ich eure Meinungen angehört hatte. Und ich hätte bei den New Adventures eigentlich ganz gerne den Tornado oder Spinwit, weil ich den einfach irgendwie cool fand. Und könnte natürlich aber sein, dass eher Lissor kommt. Aber ich bleibe mal bei Spinwit, damit ein Held mal wieder dabei ist. Von den neuen Charakteren fand ich diesen Major Header eigentlich ganz gut. Diesen blauen, der da seinen Kopf durch die Gegend schleudern konnte. Den fände ich ja schon ziemlich geil als Figur. Filmation wünsche ich mir schon lange Hunger die Harpie eigentlich und hoffe, dass die mal kommt. Die ist ja, glaube ich, auch recht beliebt, weil sie in dem Film Das Geheimnis des Zauberschwerts mit dabei war und fände ich cool. Und da bin ich ganz Gordons Meinung, diesen Prinz Dacon oder Darkon fand ich ziemlich cool. Der war mir immer viel lieber als Geldor, von dem her hätte ich den auch ganz gerne.
Okay, dann hätten wir schon mal die Moto Classics Tipps. Bleiben noch die Filmation-Figuren oder He-Man and the Masters of the Universe oder wie es der Nightstalker mal ausgesprochen hat, Hatmotu, gefällt mir immer noch super als Kürzel. Auch da sollen 4 Figuren noch kommen. Matthias, deine Tipps?
Da machen sie bestimmt auch bei den Evils einfach weiter mit dem Merman. Dann gibt es einen Horde-Charakter mit dem Tanglesher. Oder beides, ja, irgendwie Snakeman Horde ist ja bei Filmation so durchgemischt.
Ah ja, aber Tanglesher im Filmation-Stil wäre für mich super geil.
Ja, dann eine Filmation Sorceress. Ist natürlich jetzt nicht ganz so der Unterschied zur Classics-Variante, aber ich denke, dass die als gesuchte Figur durchaus Verkaufspotenzial hat. Und ja, bei der letzten Figur, da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich würde ich mir die Shadow Weaver wünschen, aber jetzt haben wir ja schon Horde und ich glaube, dann tippe ich eher auf den Fisto.
Ist aber auch einer, den es bei Classics nicht so oft mehr gibt.
Ja, genau.
Gut, also Merman, Tanglesher, Sorceress und Fisto. Gordon hatte bei den Classics Lady Slither, Lizard, Prince Dacon und Dragoon. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er bei Filmation sagt, was er selber auch gar nicht sammelt.
Ja, also ich denke, dass hier Stratos kommen wird. Einfach auf Seiten der Heroes. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Shadow Weaver, weil ich mir das auch vorstellen kann. Ich bin sogar ganz ehrlich, kann mir sogar She-Ra vorstellen, wobei sie eventuell auch ein Zugpferd für die nächste Wave sein soll. She-Ra stellen wir erstmal hinten an. Ich glaube, die ist Zugpferd für die nächste Wave. Also würde ich jetzt einfach sagen, was hatte ich jetzt? Stratos, Shadow Weaver und dann nehme ich noch Fisto und Jitsu.
Okay. Ja, stimmt, der Jitsu sah auch noch deutlich anders aus bei Filmation.
Ja, stimmt, genau.
Gut, auch hier wieder darf Stefan jetzt live aus dem Schneideraum seine Filmation-Tipps abgeben. Go!
Ist ja erschreckend, wie sehr Matthias mit mir übereinstimmt. Ich hätte nämlich auch Merman gesagt, weil der einfach ja doch ein bisschen anders ausschaut in der Filmation-Zeichentrickserie und ein Evil-Charakter auch mal wieder ganz gut wäre. Dann hätte ich auch auf die Sorceress getippt, nachdem die zwar bei den Classics auch schon sehr Filmation-mäßig aussah, aber ja so ein bisschen vergeigt wurde mit den Flügeln, könnte ich mir vorstellen, dass man da eine bessere Version rausbringt. Und dann wird es bei mir echt langsam eng, weil ich mir denke, die sehen ja alle mehr oder weniger dann recht ähnlich aus wie die Figuren und habe deswegen auch auf Tanglesher getippt, weil der ja so komplett anders war in der Serie. Und dann fällt mir ehrlich gesagt schon fast nichts mehr ein, wo ich sage, da lohnt sich's wirklich. Und deswegen hätte ich jetzt einfach mal auf She-Ra getippt, weil die irgendwie auch noch dazugehört. Und von mir aus könnten wir dann diese Serie einfach sein lassen.
Okay, da waren doch jetzt einige sehr spannende Tipps dabei, wo ich auch sage, wenn ich daraus jetzt meine persönlichen 4 zusammenstellen würde, die ich mir davon am meisten wünschen würde, da wären schon sehr viele dabei, die ich endgeil finde. Weil ich immer noch irgendwo drauf hoffe, dass Super Seven mal meinetwegen auch außer der Reihe als Tupac die Masken der Machtdämonen mal ankündigen wird. Aber das werden wir dann vor oder während der San Diego Comic-Con hoffentlich sehen, was da genau stattfindet. Und auf jeden Fall vielen Dank für eure Tipps.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar.
Nachdem du in iTunes das Hemanische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.
Ja, Thema San Diego Comic-Con. Bevor unsere Folge für heute ausgeht, haben wir da noch was zu sagen. Die San Diego Comic-Con findet ja wie immer Mitte Juli statt und wir haben uns jetzt überlegt, auch wenn es kein Matty Palooza Panel mehr gibt, wäre es doch mal nett, wieder eine Live-Folge zu machen, die ihr live direkt mithören könnt. Und da haben wir jetzt nämlich den Freitag, den 21.07. geplant, wo ihr uns dann ab 21 Uhr live über unseren YouTube-Kanal hören werdet, wo wir dann direkt kommentieren werden, was bis dahin von der San Diego Comic-Con aus bekannt gegeben wurde oder davor. Da werden wir einfach darüber reden, welche Tipps waren jetzt richtig oder welche falsch, was gab es sonst noch für Zeug, vielleicht hat Gordon auch noch live einen Ausraster, wenn wir den Film so oft erwähnen werden, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da zu uns eben live auch reinschaltet. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, ich bin sehr froh gewesen, dass nach unserer letzten Folge, wo wir auch ein bisschen über das Thema Feedback geredet hatten, auch etliches an Feedback gekommen ist. Ich hoffe, dass auch weiterhin viel Feedback kommt. Wir hatten ja heute auch unter anderem das Thema irgendwo nicht Moto Toylines, ob wir darüber noch ein bisschen öfter reden sollen oder Sonderfolgen machen sollen. Wie ihr dazu steht, sagt uns gerne Bescheid. Schickt uns eure Fragen und Kommentare gerne zu auf Planeteternia auf unserem Facebook Account, wie auch immer. Bewertet uns bitte auf YouTube, liked uns auf Facebook, teilt es euren Omas und Obas mit, dass dieser Podcast wirklich hörenswert ist. Und in diesem Sinne sage ich tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, servus. Ich freue mich schon auf meine Auspackfreuden von der Shira-Statue, die ich vorbestellt habe. Die ist dann irgendwann nächstes Jahr passiert. In diesem Sinne, servus.
Ja, tschüss, bis dann. Und wir haben ja jetzt heute wieder einige News gehabt zu diversen Sachen, She-Ra und hast du nicht gesehen und anderem Merchandise. Und mir ist jetzt noch eine Info zugespielt worden, dass jetzt ja auch Masters of the Universe auch ein bisschen in diesen Food-Bereich expandieren will, also Essensbereich, ja. Es hieß dann erst irgendwie, dass irgendwelche Cereals oder sowas kommen sollen, wahrscheinlich in so kleinen He-Man-Kreuzen oder sowas. Das hat man dann irgendwie ad acta gelegt und jetzt hat sich tatsächlich eine mexikanische Firma eingeschaltet. Und die wollen jetzt tatsächlich Essen auf den Markt bringen. Und da haben jetzt natürlich einige Fans schon vermutet, ja, ist dann bestimmt so das Wunderbrot, ne, Wonder Bread, He-Man oder so. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil das ist ja nicht mexikanisch. Und deswegen gibt es aus Mexiko natürlich Tapas of Grayskull.
Wie immer, ich frage mich, wo du dann irgendwann die Kurve machst, und wenn sie dann kommt, dann ist sie absolut unerwartet.
Still undefeated.
Absolut. Geht eigentlich nur darum, dass du dich halt immer weiter reinsteigerst, sondern überhaupt und sowieso.
Okay, Moment, ich mache mal das Fenster zu.
Gordon? Ach so, der ist
auch stumm. Ist auch stumm.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.